Und ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, öffne du jetzt unsere Herzen und Sinne, dass wir uns auf dich ausrichten können, dass unsere Herzen offen sind für das, was du uns sagen möchtest. Und schenk du, dass jeder heute mit einem guten Gedanken, der ihn bewegt, nach Hause geht. Amen. Ich muss euch ein bisschen aus dem Halleluja jetzt rausholen. Das ist österlich, das ist gut, aber es gibt auch zu Ostern eine Geschichte, die ist alles andere als Halleluja. Das Thema heute, wer es im Blättchen vielleicht gelesen hat, Tod eines Verräters. Wer ist damit wohl gemeint? Ja, haben wir gleich einen parat, gell? Ist super, wenn man so ein bisschen einen Bösen im Petto hat, den man zeigen kann. Judas, der Verräter. Was würdest du sagen? Hat Judas den Tod verdient? Er hat eine zweite Chance verdient. Ja, jetzt wird es ganz theologisch. Esther, jawohl, alle haben den Tod verdient, weil alle sind allzumal Sünder. Jetzt sind wir bei Paulus. Genau. Meine Frage heute, der ich nachgehen möchte, wie gehen wir eigentlich mit Verrat und wie gehen wir mit dem Verräter um? Dazu erstmal der Bibeltext aus Apostelgeschichte 1. Die Jünger, die kommen gerade von der Himmelfahrt. Ich weiß, vom sonstigen Text ist ein bisschen weit weg noch Himmelfahrt. Aber die kommen da vom Ölberg gerade runter, gehen in das obere Stockwerk des Hauses, wo sie sich eben dann in der Zeit immer trafen. Und da waren die 11 Jünger, die Frauen und etliche andere, die an Jesus glaubten. Und da heißt es im Abvers 15, an einem dieser Tage waren etwa 120 dort zusammengekommen. Und da wird es aufgezählt, wer alles da ist, das habe ich ja gerade kurz überschlagen. Und dann stand Petrus aus und sagte, liebe Schwestern, liebe Brüder, die Voraussage der Heiligen Schrift über Judas, der Jesus an seine Feinde verriet, musste sich erfüllen. Es ist gekommen, wie es der Heilige Geist durch David vorhergesagt hat. Psalm 41 heißt es dann, sogar mein engster Freund, mit dem ich mein Brot teilte und dem ich vertraute, tritt mich mit Füßen. Judas gehörte zu uns, auch ihn hat Jesus zu seinem Dienst berufen. Judas wurde später zum Verräter. Von dem Geld, das er dafür bekam, kaufte er ein Stück Land. Aber er fand ein schreckliches Ende. Kopfüber stürzte er in den Abgrund, in den Tod. Sein Körper wurde zerschmettert, sodass die Eingeweide heraustraten. Davon hat jedermann in Jerusalem erfahren. Deshalb nennt man diesen Acker Blutacker. Petrus fuhr fort, die Voraussage, die ich meine, steht im Buch der Psalmen, sein Besitz wird veröden und niemand wird darin wohnen. Und an anderer Stelle heißt es, seine Stellung soll ein anderer bekommen. Und dann kommt, warum er die ganze Rede eigentlich hält, sagt, wir sind nur noch 11, wir müssen 12 sein, wir müssen einen nachwählen. Dann kommt dann Matthias dazu. Das ist der Hintergrund. Aber mir geht es ja heute um den Judas. Ihr habt die Geschichte gerade gehört, aus Apostelgeschichte, sagt der eine oder andere, der das so kennt und sagt, Moment mal, das habe ich jetzt aber ganz anders im Kopf. Wie? Erzähl mal. Ja, ich habe doch im Kopf, der hat sich doch erkannt, er hat bereut, hat das Geld zurückgeschmissen da im Tempel und dann geht er hin, voller Verzweiflung, erhängt sich und dann nehmen die Priester das Geld, sagen, das können wir jetzt nicht in Opfer geben, das ist Blutgeld, kaufen wir den Acker davon. Deswegen Blutacker. Tja, ich möchte nur zwei Sätze dazu sagen, weil wir haben zwei völlig unterschiedliche Berichte. Wie reagiere ich da drauf? Es gibt so die schnelle Aussage, ja, die Berichte ergänzen sich und so weiter. Das ist hier dann teilweise echt schwierig, weil wer hat denn jetzt das Feld gekauft? Die Priester oder der Judas? Wie ist er gestorben? Durch einen Unfall? Oder war es Gericht Gottes? Das ist dann nochmal eine extra Diskussion. Oder hat er sich aufgehängt? Es gibt dann auch den Versuch, die zwei Texte irgendwie so zusammenzuflicken, dass das zu harmonisieren, dass es irgendwie passt. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn ich das mit Texten versuche, die so unterschiedlich sind, da beginnt es für mich dann schon Unglaube, weil ich mache es irgendwie passend, damit mein frommes Weltbild stimmt. Und da wird es schwierig. Werner de Boer in der Wuppertaler Studienbibel schreibt, das sollte man auf keinen Fall machen. Gerade die Unterschiedlichkeit dieser Augenzeugenberichter sagt, die zeigen, wie echt sie sind. Ja? Und sagt dann, ja, die wesentliche Sache stimmt. Das Ergebnis ist, der Judas ist tot. Und der Acker wurde auch gekauft. Genau. Also einfach sehr unterschiedliche Berichte. Ich hätte noch andere Zitate. Der libanesische Theologe Abraham Rabbani hat vor über 100 Jahren geschrieben, ihr Menschen im Westen, ihr habt ein Problem. Weil die Menschen, die die Texte geschrieben haben vor 2000 Jahren, die haben in einer völlig anderen Welt gelebt. Da dann 10 Seiten zum Thema ja, Sprache des Orients und so weiter. Und da ist nicht alles rational greifbar und erklärbar. Wir sind aber westliche Menschen, wir wüssten gern am liebsten, so ist es. Das bietet uns die Bibel öfters gar nicht an, sondern die Bibel bietet uns ein Spannungsfeld zwischen zwei Polen. Klassisches Beispiel wäre ja Vorherbestimmung oder Selbstbekehrung. Das ist auch so ein Spannungsfeld. Da haben sich Kirchen gespalten deswegen mit der Frage. Und Gott mutet uns solche Dinge in der Bibel zu. Das müssen wir einfach mal annehmen. Lange Rede, kurzer Sinn, wie starb Judas? Ehrliche Antwort, wir haben keine Ahnung. Ja, wir wissen es nicht. Aber ist die Frage, ist das überhaupt wichtig? Weil viel spannender finde ich die Fragen, die sich daraus ergeben. Und zwar die Fragen in Bezug auf Buße, Umkehr und die Möglichkeit, Ralf hat es gerade schon gesagt, jeder hat doch eine zweite Chance, die Möglichkeiten, die das sind. Es ist die Frage, kann ich Vergebung annehmen? Kann ich den anderen nehmen, dem vergeben wurde? Und da bieten uns diese beiden Geschichten in ihrer Unterschiedlichkeit ganz tolle Blickwinkel an. Ich möchte zunächst bei der bekannteren, die meisten wahrscheinlich irgendwie im Ohr haben, anfangen. Judas, der Verräter, sah, dass Jesus zu Tode verurteilt werden sollte. Da tat es ihm leid, was er getan hatte. Er brachte den obersten Priester und den führenden Männern die 30 Silbermünzen zurück. Ich habe Unrecht getan an einem und einen Unschuldigen verraten, bekannte er. Was geht uns das an? Das ist deine Sache, sagen die Priester. Dann nahm Judas das Geld, warf es in den Tempel, lief fort und erhängte sich. Von dem Geld kauften die Priester dann den Blut. Aber hatten wir gerade. Dann ganz kurz. Das Interessante ist, der Judas, der war 3 Jahre mit Jesus unterwegs, so wie die anderen Jünger auch. Und er hat genau dasselbe gehört und genau dasselbe erlebt wie die anderen. Der war sogar mal ausgesendet, so 2 und 2, und hatte mit der Vollmacht zu heilen und zu predigen. Der hat erlebt, wie es ist, jemand die Hand aufzulegen und er wird gesund. Und die Bibel sagt, die kommen ja auch total begeistert zurück. Und da sagt Jesus ihnen, es ist total toll, wie ihr freut, aber freut euch noch mehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das sagt er auch zum Judas, als eure Namen im Himmel geschrieben sind. Da gehört der Judas dazu. Ich will gar nicht darüber spekulieren, was am Ende Judas dazu veranlasst, Jesus zu verraten. Da gibt es viele Theorien, die Bibel sagt es nicht so richtig deutlich, was eigentlich die Motivation war. Was? Ja, das ist eine spannende Frage. Für einen Monatslohn. Das müssen wir mal diskutieren. Können wir im nächsten Hauskreis diskutieren, was da die Texte wirklich sagen und ob sich das wirklich daraus ableiten lässt. Aber das ist eine der Theorien, wie es ist. Es gibt auch noch andere. Der Punkt ist es einfach, wir wissen, er hat es getan. Und ich frage mich, was hat Judas eigentlich von dem verstanden, was Jesus so alles gepredigt hat? Wie gesagt, er hat die Dinge erlebt, aber Jesus hat ja auch ganz viel erzählt über Umkehr, über Buße, über Vergebung. Und er hat ja selbst erlebt, wie Jesus Sünder zur Buße gerufen hat und wie sie Vergebung erlandet. selbst die Sünden, die auch auf der damaligen Hitliste ganz oben standen. Ja, die Frau am Brunnen. Ja, wie viele, 7 bis 6 Männer hast du gehabt, der, wo du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und andere. Das heißt, der Judas, der wusste Bescheid. Oder hätte es wissen können, sagen wir es mal so. Und auch für ihn gibt es die Möglichkeit zur Buße. Es gibt einen Film mit dem Titel Judas. 1,5 Stunden geht es nur um seine Person. Das sind diese ganzen Gedanken verarbeitet. Und er versucht seine Verlobte, nach dem Verrat, nachdem Jesus verurteilt ist und am Kreuz hängt, seine Verlobte ihn zu überzeugen, selbst jetzt noch zu Jesus zu gehen. Und der Petrus rennt ihm hinterher und rennt ihm nach, um ihn abzuhalten. Steht eigentlich nirgendwo in der Bibel, das ist Fantasie, aber es zeigt, es stellt die Frage, wie viel Raum hatte Judas, sich anders zu entscheiden? Der Punkt ist, ich denke, es gibt bestimmte Situationen im Leben, da gibt es den sogenannten Punkt of no return, also den Punkt, da gibt es keine Umkehr mehr. Und Jesus beschreibt es mal ansatzweise, wo er über den Verrat redet, aber wehe dem, der ihn verrät. Dieser Mensch wäre besser nie geboren. Das ist kein Fluch, den Jesus ausspricht, sondern es ist einfach die Feststellung einer Tatsache. Wenn Judas mal so weit gegangen ist, dann wird er den Weg nicht zurückfinden. Es gibt diesen Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt, weil die Person selbst so in ihrem Tunnelblick, so in dem Thema gefangen ist, dass es kein Rechts, kein Links mehr gibt und du auch keinen Ausweg mehr siehst. Den gibt es in verschiedenen Lebenslagen und in einigen ist es dann der selbstgewählte Tod, der scheinbare Ausweg. Der Judas, der ist so verzweifelt, sieht nur seine Schuld, dass er nichts mehr anderes sehen kann. Das heißt aber nicht, dass Jesus keine offenen Arme für ihn gehabt hätte. Aber Judas kann sich das einfach nur vorstellen. Er kann sich nicht mehr vorstellen, dass ihm vergeben wird. Wie auch? Wie soll Jesus mich ihm vergeben? Der hängt gerade am Kreuz, der stirbt gerade. Und Jesus weiß hier bei Matthäus ja nichts von der Auferstehung. Weil so wie das hier beschrieben ist, da hängt er sich noch, während Jesus am Kreuz hängt. Ja, und was machen dann erst die anderen mit ihm? So kommt es zu der Kurzschlussreaktion. Wie oft habe ich schon spontan auf was reagiert und bei näherer Betrachtung war es völlig daneben, war es völlig falsch. Und dann ist die Frage, wie komme ich denn zurück? Ich habe mich selber unmöglich gemacht. Ich habe mein Gesicht total verloren. Und da komme ich dann zur Frage, bin ich eigentlich in der Lage, dann die Vergebung anzunehmen? Wenn der Judas sich nicht erhängt hätte, wäre er in der Lage gewesen, Vergebung anzunehmen? Also kann ich mir vorstellen, dass Jesus auch für diese Schuld, also kann ich mir selber vorstellen, dass der Jesus auch für diese unvorstellbare Schuld gestorben ist oder übersteigt das meine Vorstellung. Mal ein Beispiel aus unserer Welt. Ja, ich habe jemanden überfallen, habe den ermordet, habe die 50 Euro, die in der Tasche hatte und sein Smartphone mitgenommen. Das plagt mich. Das kann ich auch nie wieder gut machen. Weil der ist tot. Und habe ich eine Chance, dass mir das vergeben wird? Jetzt sage ich, fromm am grünen Tisch und aus der Bibel, ja natürlich kann das vergeben werden. Weil Gottes Liebe ist ja besonders, gilt ja besonders dem Sünder. Und ich habe natürlich auch gleich ein biblisches Beispiel parat. Weil der Sünder, der Verbrecher, Räuber, der ist ja nicht wegen 5 Euro, die er gestohlen hat, am Kreuz gehängt. Das haben auch nicht die Räuber gemacht. Der hatte schon mehr auf dem Kerbholz. Und dem sagt Jesus zu, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Als er sich an Jesus wendet. Aber als Betroffener, als der sich so sehr vergangen hat, kommt diese Botschaft bei mir an. Kann ich verstehen, dass Gottes Liebe weiter reicht als alles, was ich verbrochen habe? dass das, was Jesus tat, auch wirklich für mich gilt? Es gibt reichlich Beispiele in 2000 Jahren Filmgeschichte. Ihr habt mit Sicherheit auch das eine andere Buch, wo man daheim im Regal stehen, dass Menschen von der Gnade Gottes überwältigt sind und sie annehmen. Und es gibt aber genauso reichlich Beispiele, dass sie wegnehmen und sagen, nee, das kann nicht für mich sein. Das ist für viele Menschen eine enorme Hürde. Bei Gott selbst gibt es keine Sündenhitliste, weil du bist von Gott getrennt. Das ist grundsätzlich die Sünde. Und was vor deiner Trennung war von Gott, spielt bei Gott keine Rolle. Ein berühmtes Beispiel aus jüngerer Zeit. Ja, viele von euch kennen Bruder Andrew, zumindest dem Namen nach, Gründer von Open Doors. Das war ein Mörder. Das weiß bloß keiner. Steht halt in seinem Buch. Der war als Soldat irgendwo dahinter auf den Philippinen. Und da sind sie in ein Minenfeld geraten. Seine kleine Truppe, 10, 20 Mann. Und waren so in Panik und so wütend, dass sie ein ganzes Dorf ausradiert haben. Mit ihrer Gewehre. Und dann kommt er zum Glauben und gründet ein Missionswerk. Was man so am Rande. Fritz Pawelczyk, CVM. Da wurde dann die Biografie geschönt. Ich kannte die alte Biografie und dann kam die neue raus und da haben sie die schlimme Passage rausgemacht. Da habe ich gedacht, das ist gemogelt, das gilt nicht. Aha, genau. Also hochspannend. Und der Punkt ist es, nehme ich es an. In unseren Köpfen und natürlich in der Justiz existiert natürlich eine Hitliste und das ist natürlich auch völlig zu Recht. Natürlich entsteht durch einen Mord ein anderer Schaden, als wenn ich Laden Lolli mitnehme. Und da kommt dann schon mal die Frage auf, bei gewissen Dingen ist diese Schuld vergebbar. Und das ist die Hürde, die Judas hier nehmen muss. Und damit ist aber ja nicht am Ende, sondern erst am Anfang die Vergebung annehmen können. Und dann sind aber da noch die anderen. Also, wir. Und das bringt mich dann zum Text in der Apostelgeschichte, den ich am Anfang gelesen habe. Der Petrus berichtet aus seiner Sicht relativ neutral, was mit dem Judas passiert ist. Und im Gegensatz zum Selbstmord spielt hier ein ganz anderer Zeitraum mit rein. Hier haben wir keine Kurzschlussreaktion. Sondern hier sind Tage, vielleicht Wochen vergangen, bis Judas stirbt. Weil wie hätte denn der über den Schabbat einen Acker kaufen sollen? In Israel. Das machst du nicht von heute auf morgen. Und der hat viel mehr Zeit zum Nachdenken. Und dann ist da ja die Geschichte, das war am ersten Tag nach dem Schabbat, die Geschichte mit der Auferstehung, und das haben immerhin 11 Jünger, die Frauen und ein guter erweiterter Kreis mitbekommen. Also es war zumindest eine Chance da, dass das Judas irgendwie zu Ohren kommt. Das sind ganz andere Chancen, ganz andere Möglichkeiten. Ja, Jesus lebt, er ist auferstanden, ich kann zu ihm gehen, ich kann das mit ihm klären. Also auch er die Chance, zu Jesus zu gehen, zu verbieten, ist zumindest in der Theorie da. Aber diese Hürde, um das anzunehmen, das hat man schon. Weil jetzt sind, wie gesagt, da noch die anderen. Wie würden die reagieren, wenn jetzt Judas wieder reinspaziert? Wie kann Judas es wagen, ihnen wieder unter die Augen zu treten? Wie steht er denn da vor den anderen selber? Wie gesagt, völlig das Gesicht verloren, jegliche Sympathie und Zuneigung verspielt. Was ist das für eine Hürde? Können wir das nur ansatzweise denken? Missionar, der unter Prostituierten arbeitet, hat mir mal erzählt, dass er einigen Frauen begegnet ist, die würden gern in eine Gemeinde gehen, im Gottesdienst sich da anschließe. Aber die trauen sich nicht. Warum? Weil sie Angst haben, wie werden wir von den Gemeindemitgliedern angesehen. Ja, und das sind ja oft Frauen, die sind in Zwängen, die sind, die kommen da gar nicht so ohne weiteres raus. Und natürlich sind da auch Glauben dabei, Frauen dabei, die einen Hintergrund im Glauben haben oder im Glauben Trost suchen oder sich da erhoffen. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, wie hoch die Hürde vor einer Kirche oder vor einem Gemeindehaus wie unserem da plötzlich wird. Also wieder in die Gemeinschaft der Jünger zu gehen und um Vergebung zu bitten und um Wiederaufnahme, das ist ein enormer Schritt. Das ist die eine Seite, die Angst, diesen Schritt zu tun. Und jetzt ist aber noch die andere Seite, wie reagieren die jetzt auf mich? Wie reagieren wir? Der Judas kommt völlig verzerknirscht, voller Reue. Stellt euch das Szenario mal vor, wie die hier versammelt sind. Kommt Judas in den Kreis der Jünger, bittet um Wiederaufnahme. Weil es ist ihm vergeben. Ja, der Judas war bei einer Evangelisation mit Billy Graham und da wurde ihm das alles gesagt, wie das ist mit der Vergebung. Er hat alles verstanden, er tut Buße und nimmt es an. Sagt, jetzt will ich wieder mitmachen. Wie wird er aufgenommen? Wie würden wir Judas aufnehmen? Unser Judas ist nicht der, der Jesus verraten und ins Kreuz gebracht. Unser Judas ist vielleicht ein hinterlassener Sträfling, der wegen Kindesmissbrauch und Vergewaltigung oder Mord im Gefängnis saß. Oder die gerade angesprochene Prostituierte vielleicht. Unser Judas ist der Mensch, der im Dritten Reich andere Menschen verraten und ins KZ gebracht hat. Oder der zu DDR-Zeiten, das ist näher dran, für die Stasi tätig war und die Leute im Dorf ausspioniert hat. Das ist unser Judas. Unser Judas hat nicht Jesus selbst ins Kreuz gebracht, aber er ist dennoch ein, ja, was ist er eigentlich? Ein Verdammter? Einer, mit dem wir nichts zu tun haben? Wie sehen wir auf ihn und wie nehmen wir ihn auf? Hat er Platz bei uns in der Gemeinschaft? Wir hatten im März den Familiengottesdienst mit den Kindern und da gab es diese Fragerunde. Würde es dir leicht fallen? Und dann kamen solche Fragen, wie zum Beispiel für Jesus ins Gefängnis gehen, an die kann ich mich noch erinnern, die anderen habe ich vergessen. Aber es waren so 10 Fragen und wir sollten jeweils dazu aufstehen. Jetzt würde ich das mal ergänzen und uns mal fragen, würde es mir leicht fallen, einen Straftäter als Bruder oder Schwester aufzunehmen in meine Gemeinde? Solche Geschichten lesen sich toll in einem frommen Buch. Aber da ist es weit weg. Ja, hier in der Bücherstube haben wir bestimmt einige und haben wir immer wieder, wo solche Geschichten drinstehen. Ganz ehrlich, kann ich das so schnell mit Ja beantworten? Ja, weil ich behaupte, wenn ich mir meine Gefühle und meine Emotionen und ein bisschen weiß, wie ich selber tick, bewusst bin, spannend. Denn innerlich besteht immer die Gefahr, in ihr oder ihm den Sünder zu sehen. Und dann ist immer die Gefahr, dass diese Person am Rand steht. Sie gehört eben nicht richtig dazu. Es muss nicht so sein, aber die Gefahr ist groß. Die Bibel gibt uns dazu auch ein Beispiel. Saulus, beziehungsweise der später als Paulus, in Damaskus hat er sich bekehrt und da muss er die Gemeinde gar nicht großartig überzeugen von seiner Umkehr. Da kann er predigen und so weiter, weil die haben das miterlebt und sie haben das Zeugnis des Hananias, der Saulus hat sich wirklich bekehrt. Und dann kommt er nach Jerusalem und da sieht die Welt plötzlich ganz anders aus. Apostelgeschichte 9, nur ein Vers. Nachdem Saulus in Jerusalem angekommen war, versuchte er sich dort der Gemeinde anschließen. Schon, er versuchte es, ja. Aber alle hatten Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er wirklich ein Jünger Jesu geworden war. Die Gemeinde in Jerusalem, die Urgemeinde, wie wir sie gerne bezeichnen, da wo alle Apostel mit dabei waren in der Leitung, Also die ganze fromme High Society. Die hatten Angst, weil sie sich diese Wandlung bei Paulus nicht vorstellen konnten. Es gibt uns eine Idee, wie sie auf Judas reagiert hätten. Und dann heißt es weiter, endlich, also das ist schon eine ganze Zeit vergangen, nahm sich Barnabas seiner an. Und der hat dann die Apostel überzeugt, der hat ja auch das von Damaskus dann irgendwie mitbekommen, gehört und schafft es dann, die Apostel zu überzeugen. Ich finde es sehr tröstlich, weil ich bin in guter Gesellschaft, wenn ich nicht immer gleich offene Arme für jedermann habe, weil das hat selbst die erste Gemeinde, die Jesus noch kannten, überfordert. So eine totale Umkehr. Das hat bei denen, selbst bei denen gebraucht. Aber nach Fürsprache wird Paulus aufgenommen. Und jetzt haben wir den Mann, die Frau, egal, bleiben wir beim Mann, der wegen Missbrauch im Gefängnis saß. Ihr könnt gerne irgendwas völlig anderes einsetzen. Aufgenommen. Der ist akzeptiert, angenommen, ist ein total freundlicher Mensch. Der macht sich gut bei uns. Und jetzt sind meine Enkel zu Besuch. Und ich sehe den mit meinen Enkeln am Tisch sitzen. Was geht mir jetzt durch Kopf und Herz? Vermutlich würde ich generell versuchen, wenn ich sowas weiß, ja, in dem Fall wissen wir es ja, Abstand zwischen ihm und Kindern zu halten. Mit der offiziellen Begründung, führe uns nicht in Versuchung. Also ihn vor sich selbst schützen, da wo seine Fallstricke liegen. Und es klingt auch gut und ist auch ein Teil der Wahrheit. Aber wenn ich ehrlich in mich reinhöre, dann ist da noch was anderes. Weil tief in mir drin misstraue ich ihm. Ähnlich wird es mir bei einem Dieb gehen, bei jemandem weiß, der Probleme hat, wenn der an unseren Kollekteimer hinten greift, um was reinzulegen. Oder der Büchermitarbeiter im Büchertisch werden möchte. Und auf wen fällt der Verdacht als erstes, wenn dann die Kasse nicht stimmt? Auch hier ist immer die Gefahr, ich misstraue. Ist es jetzt nun falsch? Ich finde, es lässt sich gar nicht so leicht sagen. Denn das Thema und führe mich nicht in Versuchung ist schon sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn ich weiß, dass jemand in einem bestimmten Bereich anfällig ist. Und jemand anderen, von dem ich weiß, dass er da Probleme hat und versuchbar ist, von was fernzuhalten, damit er nicht in Versuchung kommt. Ich empfehle euch, lest mal da den ersten Korintherbrief dazu, so Kapitel 6 bis 8. Da schreibt Paulus was über das Gewissen und über den Umgang. Es geht um Götzenopferfleisch, aber das ist ja nur ein Beispiel. Wie man Leute nicht in Versuchung führt. Hochspannend. Der Punkt ist es, die Grenze zwischen Schützen und Misstrauen, die ist hier nicht immer klar. Wir reden sehr gerne natürlich über Vergebung, aber wie oft geht es wirklich ans Eingemachte? Wie sehr ist eigentlich Gottes Gnade in uns verankert oder wie sehr fühlen wir uns als Wächter oder letztlich als Richter? Ich denke, es ist gut hier, wenn wir hier immer wieder unser Herz prüfen, bin ich voller Güte und voller Misstrauen. Vielleicht sage ich ja auch, ja, der Judas hat es verdient. Ich habe ja am Anfang die Frage gestellt, hat Judas den Tod verdient? Tod eines Verräters. Jetzt komme ich ganz zum Anfang des Gottesdienstes zurück. Auch der Sünder ist in Christus gestorben, wie es Paulus ausdrückt. Auch der Schwerverbrecher, der Jesus angenommen hat, auch Christus lebt jetzt in ihm ebenso wie in dir oder mir. Tod eines Verräters. Das ist kein aufbauendes Thema. Es ist keins, wo ich rausgehe und rufe Halleluja. Tod eines Verräters. Der eine oder andere denkt vielleicht, ja, das sind ja alles nur Gedankenspiele, das kommt ja bei uns nicht vor. Ja, genau. Wenn wir aber missionarisch einladen, Gemeinde sein wollen, dann brauchen wir solche Gedanken. Es fängt viel kleiner an in den Gottesdiensten, wie zum Beispiel Familiengottesdienst. Wer setzt sich zu den Besucherfamilien und spricht mit ihnen? Und richtig interessant wird es halt, wenn wirklich mal jemand vor mir steht, der, bleibt bei dem Beispiel, aus dem Gefängnis kommt, wirklich einiges auf dem Carbos hat. Und der sagt, ich möchte jetzt zu euch gehören. Ja? Ich folge Jesus nach. Auch so schöne Geschichten, die man lesen, wie jemand im Gefängnis zum Glauben kommt, Theologie studiert und dann Pastor wird und so weiter. Tod eines Verräters. Ich habe heute keinen tröstlichen Schluss, sondern den Wunsch, dass wir heute nach Hause gehen mit der Frage, wie sieht sowas eigentlich bei mir aus? Was ist eigentlich in meinem Herz, wenn ich da mal richtig reinhöre? Wie gehe ich mit Verräter, Sünder im Großen und Kleinen, was auch immer, um? Wie sieht es bei mir aus? Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, es ist nicht immer leicht, der Umgang miteinander, das gegenseitig Annehmen, das Ja, das absolute Ja, das du sprichst, auch selber zu finden. Jesus Christus, prüft er uns immer wieder unser Herz und zeige du uns, wo wir da unsere eigenen Fallen haben. Dass sich unser Blick weitet, dass sich unser Blick öffnet für die Menschen, die dich brauchen.